SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Mehrere Hiobsbotschaften, die hat es ja diese Woche für die Saarwirtschaft gegeben. Der US-Chip-Hersteller Wolfspeed verschiebt seine Pläne für ein Chipwerk in Ensdorf auf unbestimmte Zeit. Und der andere Hoffnungsträger und Arbeitsplatzbringer, der chinesische Batteriehersteller S-Volt, hat sein Deutschlandgeschäft gleich ganz eingestellt. Das betrifft den Standort in Eiweiler und die Pläne für die Batteriefabrik auf dem Linzlerfeld bei Überherrn. Dazu noch die Einschnitte beim Autozulieferer ZF. Der Professor für Wirtschaftspolitik Lars Feld, auch Berater von Bundesfinanzminister Lindner und Saarländer, der sieht mit Sorge auf die aktuelle Lage. Auf die Frage, ob es vielleicht an einer falschen Ansiedlungspolitik liegt, da sagte Lars Feld heute Morgen auf SR3.
Ich glaube, man kann nicht sagen, dass das Saarland eine schlechte Ansiedlungspolitik in diesem Sinne macht. Und es ist auch nicht einfach die schlechte Lage, die wir aktuell in der deutschen Wirtschaft erleben, sondern man muss schon feststellen, dass hinsichtlich dieser Transformation hin zur Klimaneutralität die Idee, irgendwie steuernd genau zu wissen, was die Technologien sind, die man fördern sollte und dann auch ansiedeln sollte, dass das so nicht funktioniert.
Der Strukturwandel ist in vollem Gange. Das Rückgrat der Saarwirtschaft, Auto und Stahl, ist besonders von der Krise getroffen. Wirtschaftsexperte Lars Feld plädiert dafür, auf Zukunftstechnologien zu setzen.
Aber man muss viel mehr, wie ich finde, auch auf Ausgründungen aus der Universität des Saarlandes setzen und hier Erleichterungen schaffen, damit das auch dann vor Ort gelingt. Denn das sind die Technologien der Zukunft. Viele davon kennen wir heute ja noch gar nicht. Also ich glaube schon, dass es auf gute Rahmenbedingungen für junge Unternehmen ankommt, die dann auch insgesamt für den Mittelstand aller Voraussicht nach günstig sein können.
Ja, und das sieht auch Alexander Pöschel so, Professor für Wirtschaftswissenschaften der HTW Saar. Er setzt sich auch in der Forschung mit Start-ups auseinander und er könnte sich vorstellen, das Saarland zu einer Sonderwirtschaftszone zu machen. Mit weniger Bürokratie und anderen Anreizen soll es da neuen Unternehmen leichter gemacht werden, sich hier anzusiedeln. Ein Beispiel, was gut funktioniert, sei das polnische Katowice mit einer ganz ähnlichen Industriegeschichte wie dem Saarland.
Die haben es geschafft mit einer Sonderwirtschaftszone, in der es bestimmte Gesetzgebungen gibt, die sich also unterscheiden von Polen insgesamt, mehr Wohlstand zu erzeugen. So, und jetzt sage ich nicht auf Steueranreize setzen, sondern wirklich intelligent schauen, was wollen eigentlich diese Menschen, die etwas erschaffen wollen. Das sind ja ganz oft junge Firmen, das sind Gründer, das sind aber auch Firmen aus dem In- und Ausland, die vielleicht nach neuen Standorten suchen. Und denen geht es logischerweise darum, wenn sie sich zu entscheiden haben zwischen zum Beispiel dem Saarland als Wirtschaftsstandort und Bayern oder Baden-Württemberg, na, was bietet denn das Saarland mir zum Beispiel als innovatives Unternehmen?
Ja, viele schlechte Nachrichten gibt es derzeit für die Wirtschaft im Saarland. Da könnten neue Ideen auf jeden Fall helfen, das Ruder wieder rumzureißen. So kann es weitergehen. Ja, finde ich auch mit dem Wetter diese Woche. Da kriegt man auch noch mal richtig Lust, das Fahrrad rauszuholen, eine kleine Runde zu drehen, bevor es dann wieder zu kalt dafür ist und zu ungemütlich. Und es wäre doch schön, wenn das Leute auch machen könnten, die körperlich nicht fit genug sind, um selber in die Pedale zu treten. Genau das ist der Gedanke bei Radeln ohne Alter. Das ist eine europaweite Bewegung und seit etwa 2 Jahren gibt es das auch in Saarbrücken. Der ADFC Saar, der hatte damals erstmal mit 2 Rikschas gestartet und in denen werden Menschen, die nicht so mobil sind, von ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern mit auf Tour genommen. Unsere Reporterin Lea Kielnecker, die hat mal geschaut, was mittlerweile daraus geworden ist und sie hat auch Menschen getroffen, die das Angebot nutzen.
Man sieht vieles, wo sie gar nicht hingekommen wäre. Das ist herrlich. Sie können ruhig schon sagen, ich war in Saarbrücken oder an der Saar. Ich habe da viel von Saarbrücken mit dabei gesehen. Das ist gut.
So schwärmt Else Andres bei einer der wöchentlichen Ausfahrten des Seniorenheims am Staden in Saarbrücken. Die Einrichtung der Stiftung Langwied ist der erste feste Kooperationspartner beim Projekt Radeln ohne Alter, das der ADFC Ende 2022 in Saarbrücken gestartet hat. 2-mal die Woche werden Rikscha-Ausfahrten für die Bewohnerinnen und Bewohner angeboten. Ulrike Schuh fährt auch gerne mit.
Wenn man dann zurückkommt ins Heim, da fragt man sich, und wie war's, ne? Die Neugier, ne? Und sonst war wunderschön, das müssen noch Selbstmord miterlebe.
Zwei Rikschas sind dafür im Einsatz. Auch für die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer sind die Ausfahrten immer ein tolles Erlebnis, sagt Rolf Lengler vom ADFC.
Erstens fahre ich gerne Fahrrad und selber und viel. Und wenn man das verbinden kann, damit anderen auch unterwegs zu sein, ist das doch schön. Ne? Das ist eine gute Sache, denke ich.
Projektleiter Manuel Hüter zieht nach gut 2 Jahren Radeln ohne Alter eine positive Bilanz. Mittlerweile gibt es 3 Rikschas in Saarbrücken, eine in Blieskastel. Auch außerhalb der Kooperation mit der Pflegeeinrichtung sind sie schon zum Einsatz gekommen.
Zum Beispiel gab es in Mahlstadt ein tolles Demokratiefest. In Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde haben wir dann dort Menschen, die ansonsten den Weg zum Fest nicht geschafft haben, zu Hause abgeholt, zum Fest gebracht und später auch wieder zurückgefahren.
Zwar sind die Fahrgäste meistens eher ältere Menschen, aber auch bei einem Projekt mit Kindern wurden die Rikschas schon eingesetzt. Bei einem Sprachcamp auf dem Kirchberg, wo Kinder spielerisch Deutsch lernen konnten.
Wir durften uns dort mit einer Sprachrikscha anbringen, was auch mal Abwechslung war und was ganz Tolles. Und die Förderkräfte haben doch durchweg berichtet, wie es den Kindern, ja, wie es aus ihnen rausgesprudelt ist, wenn sie mit unseren Fahrten zurückgekommen sind.
In Zukunft soll es noch mehr Kooperationen mit verschiedenen Einrichtungen geben. Auch Schulen oder Arbeitgeber könnten sich einbringen, sagt Hüter. Bei der Stiftung Langwied kann man das Konzept nur weiterempfehlen, sagt die dortige Projektbetreuerin Michaela Bensch.
Sehr empfehlenswert, einfach weil es nochmal für die Bewohner ein anderes Angebot ist, was man sonst nicht hat. Kommt sehr gut an. Wir haben auch im Haus mittlerweile 3 Mitarbeiter, die haben sich ehrenamtlich ausbilden lassen, dass man auch selber fahren können. Also sehr empfehlenswert, bitte mehr davon.
Ja, mehr Radfahren ist immer eine gute Idee und umso mehr, wenn andere auch noch was davon haben. Wie beim Projekt Radeln ohne Alter in Saarbrücken. Und da soll es in Zukunft noch mehr Angebote geben. Wer Interesse hat, sich als Ehrenamtlicher da einzubringen oder Kooperationspartner zu werden, kann sich an den Projektleiter Manuel Hüter wenden. Notaufnahmen in den Krankenhäusern. Oft ächzen sie ja unter den vielen Patienten, die dorthin kommen. Einige, die haben tatsächlich starke und akute Schmerzen, andere vielleicht ein ja eher nur kleines Wehwehchen. Die, die in der Notaufnahme arbeiten, die Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel, die tun das viel zu oft unter großer Belastung. Unter der Leitung des CISPA, das ist das Zentrum für Informationssicherheit hier im Saarland, ist jetzt ein neues Forschungsprojekt gestartet. Illumination heißt es. Und damit sollen zukünftig Ärztinnen und Ärzte in der Notaufnahme deutlich entlastet werden. Wie genau? Darüber hat sich SR3-Reporter Moritz Grenner informiert. Moritz, wie soll das denn genau laufen?
Ja, bevor Patienten in einer Notaufnahme behandelt werden, findet meistens eine sogenannte Vortriage statt. Dabei müssen die Ärztinnen und Ärzte erstmal entscheiden, welche Patienten denn überhaupt als erstes Hilfe brauchen. Sie müssen also quasi eine Reihenfolge, kann man sagen, festlegen. Und das kostet natürlich ziemlich viel wertvolle Zeit. Und diesen Job, der soll jetzt zukünftig ein Computer übernehmen. Damit hätten dann die Ärzte viel, viel mehr Zeit für die Behandlung ihrer Patienten. Mhm. Ja, und dazu gibt es 2 Ansätze. Und die hat mir die Projektkoordinatorin Franziska Böhnisch vom CISPA erklärt.
Der eine ist ein durch Menschen assistierter, man interagiert nicht mit einem Chat, sondern eine Servicekraft, eine Empfangsperson hilft einem praktisch dabei, diese Daten aufzunehmen, spart immer noch Kapazitäten ein, denn die Ärztinnen und Ärzte sind weniger eingebunden. Die zweite Möglichkeit wäre eine visuelle Oberfläche. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie diese Bestellterminals bei McDonald's, wo man praktisch auf verschiedene Flächen auf dem Körper klicken kann, zum Beispiel das tut weh, da ist ein Problem. Und dass man so praktisch visuell die Daten aufnehmen könnte.
Das ist dann quasi so ähnlich wie bei der künstlichen Intelligenz ChatGPT. Der Computer kriegt dann quasi Gesundheitsdaten von den Patienten und zeigt dann den Ärzten einen Vorschlag an. Was aber ganz wichtig ist, die Ärzte entscheiden am Ende immer noch alles selbst.
Das ist ja jetzt ein medizinisches Thema. Wir wissen ja vom CISPA, dass das ja doch eher im Bereich IT-Sicherheit forscht normalerweise. Wie passt das denn zusammen?
Ja, der Computer soll ja verstehen, welche Patienten zuerst versorgt werden müssen. Und deshalb muss man den dafür dann trainieren. Das passiert dann mit echten Patientendaten. Dafür ist die Charité in Berlin zum Beispiel mit dabei. Die liefert ganz viele Daten aus ihrer Notaufnahme, mit denen wird das System dann gefüttert. Und hier kommt dann natürlich das CISPA als Experte für Cybersicherheit Datensicherheit ins Spiel. Die Daten sind nämlich extrem sensibel und müssen deshalb geschützt werden.
Ja, und wie genau machen die das dann mit dem Datenschutz?
Ja, dazu gibt es verschiedene Ansätze. Man kann sich die Patientendaten so ein bisschen vorstellen wie so eine riesige Excel-Tabelle. Die Forscher fügen dann zufällige Daten zu dieser Tabelle hinzu, die aber die Ergebnisse nicht beeinflussen. Man nennt das dann statistisches Rauschen.
Es gibt große Datensätze von mit Hunderten, Tausenden von Patientinnen und deren Triage-Ergebnissen. Wir verändern jetzt nicht die Daten an sich, aber im Trainings- oder im Anpassungsprozess können wir dann das Rauschen hinzufügen. Und das gibt uns dann eben diese Privatsphäre-Garantien.
Und mit dieser Methode können dann die Forscher am CISPA sicherstellen, dass die privaten Daten der Patienten auch wirklich privat bleiben.
Das Ganze ist ja ein Forschungsprojekt. Was passiert denn dann mit den Ergebnissen, die dabei rauskommen?
Naja, wenn alles klappt, soll die Technologie dann tatsächlich irgendwann mal im laufenden Betrieb von Notaufnahmen eingesetzt werden. Außerdem ist ja alles, was das CISPA so erforscht, Open Source. Das heißt, das darf jeder benutzen. Die Forschungsergebnisse können dann also nicht nur in der Medizin, sondern vielleicht auch in ganz anderen Bereichen eingesetzt werden. Zum Beispiel in einer Bank, die vielleicht einen möglichen Kredit oder sowas bewerten will.
Aber erstmal geht's um Ärztinnen und Ärzte. Die sollen nämlich in der Notaufnahme mithilfe von Computern entlastet werden. Das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit, CISPA, forscht hier im Saarland gerade an der Nutzung von sogenannten Sprachmodellen im Gesundheitswesen. Gefördert wird das Ganze mit rund 1,7 Millionen Euro vom Ministerium für Bildung und Forschung. Bis 2027 soll das Projekt abgeschlossen sein. Und gehört haben Sie diese Infos von SR3-Reporter Moritz Krenner. Vielen Dank. Ja, leider mehr down als up geht's für die Briefmarken. Die sind unser nächstes Thema, denn die waren ja für viele ganz lange das Lieblingshobby. Aber heutzutage landen sie in rauen Mengen auf dem Müll, weil niemand will die alten Sammlungen haben, weil es kein Geld mehr dafür gibt und weil Briefmarken ja irgendwie einfach aus der Mode gekommen sind. Und das ist ziemlich schade, denn diese kleinen Papierchen, die erzählen ja auch Geschichten. Zum Beispiel welche vom Saarland. SR3-Reporterin Katja Preisner hat sie sich angehört und angeschaut.
Wenn die Roaring Twenties für ein Völkchen aufregend waren, dann für die Saarländerinnen und Saarländer.
Das, was am 20. Januar 1920 in Kraft tritt, ist ja, wenn man so will, die Geburtsstunde eines eigenständigen Saarlandes.
Erklärt der Historiker Paul Burgart vom Saarländischen Landesarchiv. Es ist auch die Geburtsstunde der, wenn man so will, blauen Mauritius des Saarlands.
War auch kürzlich wieder auf einer Auktion und wurde da auch verkauft. Für 110.000 Euro.
Das ist nur die Schnäppchen-Variante, erklärt Briefmarkenprüfer Axel Braun aus Waldmoor. Weil ungestempelt.
Die gestempelten Stücke sind wesentlich teurer, weil es nur zwei gibt. Wird aktuell eine angeboten für über 300.000 Euro. Die steht auf eBay.
Ganze 16 Stück gibt's von der 20-Mark-Briefmarke mit bayerischem König und französischer Schrift drauf. In der 20-Pfennig-Version ist sie günstiger zu haben, sieht genauso aus und erzählt genauso schön von der schwierigen Geburt des Saargebiets.
Man hat die Urmarken aus Bayern überdruckt mit diesem Saarüberdruck und hat die Balken unten, also wo die Schrift steht, Bayern, geschwärzt, damit das unleserlich ist. Und der Name Sache halt direkt ins Auge fällt.
Moment, um's aufzudröseln. 1920 war Papier teuer. Im bayerischen Teil des Saarlands waren ungebrauchte Briefmarken übrig, also hat man die recycelt. Das Wort Bayern wurde durchgestrichen und Saar draufgedruckt. Für Saar. Denn das Saargebiet stand jetzt unter Völkerbundmandat und französischer Aufsicht. All das erzählen diese 2x3 Zentimeter Papier.
Ich hole das jetzt im Original. Muss ich
Jürgen Priebe geht noch weiter zurück in der Geschichte. Er leitet den Briefmarkensammlerverein Lebach und den Landesverband Saar der Briefmarkensammler. Sein Spezialgebiet ist das Deutsche Kaiserreich. Aus heutiger Sicht eine kuriose Zeit.
Es gab also von 1872, von der Gründung, bis 1900 genau 50 Briefmarken.
So viel gibt's heute Minimum pro Jahr von der Deutschen Post. Und Briefmarken sehen heute auch anders aus als die Adenauers, Beethovens oder Tiermotive aus den 50er Jahren.
Weil es Gravuren waren, also ein Tiefdruckverfahren, in dem die Briefmarken gedruckt wurden,
erklärt Professor Indra Kupferschmidt, Designexpertin von der Hochschule der Bildenden Künste, der HBK Saar.
Und von Hand gezeichnet, es sind ja keine Fotografien da drauf, sondern das sind alles im Grunde Stiche.
Also auch noch Technikgeschichte in diesen kleinen Stückchen Papier.
Also wenn ich hier diese besonders schöne Marke für nur 5 Pfennig damals erwerben konnte, gut, dass sie aufgehoben haben, das ist natürlich dann schon einen großen Wert, den wir bekommen für das, was wir da mal bezahlt haben.
Kleine Kunstwerke und Geschichten auf ganz wenigen Quadratzentimetern Papier. Briefmarken sind viel zu schade für die Tonne. Davon erzählt SR3-Reporterin Katja Preisner morgen eine halbe Stunde lang. Es geht um die Schönheit und die Botschaften von Briefmarken, auch um den deutsch-deutschen Postkrieg und wie Briefmarken die besondere Geschichte des Saarlands spiegeln. Hören können Sie das in unserer Reihe Land und Leute hier auf SR3 Saarlandwelle gegen 12.30 Uhr.